Wir waren am Mondsee und wir waren da so auf einer Wiese, ganz normal baden, schwimmen. Und dann kommt eine Familie und ich fange an, ich habe mein Buch weggelegt und habe angefangen, diese Kinder zu zählen. Und zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6 und habe nochmal gezählt und nochmal. Und habe dann erst gemerkt, wie viel das wirkt. Und das war eine ganz andere Familie und konnte dann rückwirkend verstehen, warum man einfach aufhört zu essen, wenn so eine Gruppe Mensch reinkommt, die sich auch alle noch ähnlich sehen. Als Kind hat es einen natürlich genervt. Im Nachhinein kann ich das mit Humor sehen und sagen, ja, ich verstehe alle, die gezählt haben.
Heli Wasserscheid ist mit 6 Geschwistern aufgewachsen und es war immer eine Show, wenn die Großfamilie ins Restaurant kam oder die Fahrräder für eine Radtour klar gemacht hat. Heli Wasserscheid spielt seit 10 Jahren die Kommissarin Wanda Goldwasser im Frankentatort und sie sagt, die Großfamilie hat mich geprägt und sie trägt mich bis heute. Im Promi-Talk haben wir über ihre Geschwister und über ihre Eltern gesprochen. Es ging um Kaiserin Sissi und über die Unsicherheit im Schauspielberuf. Aber auch um die große Liebe, die man auf der Theaterbühne finden kann. Ich wünsche viel Spaß mit der Tatort-Kommissarin aus Franken, mit Heli Wasserscheid.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Heli, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Heli kommt von Elisabeth.
Richtig.
Wann hat dich das letzte Mal jemand streng oder wohlwollend Elisabeth genannt?
Mein Partner nennt mich manchmal Elisabeth. Das ist dann eher so im Spaß. Ja, es ist dann Spaß. Es ist nicht der erhobene Zeigefinger, um Gottes Willen. Und meine kleine Tochter, die mag es auch. Die findet es ganz lustig, ab und zu Elisabeth zu sagen.
Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht nur dann aufgerufen wird, wenn es ernst wird.
Nein.
So Mütter machen das ja ganz gerne, dass dann der Name, also bei mir ist schwierig Jörg, aber meine Mutter hatte auch so eine Art, dieses Jörg dann auszusprechen. Da wusste ich sofort sofort.
Aus Geschichten kennt man das auch immer, ne? Dass es dann immer der ausgeschriebene Name heißt, okay, jetzt ist alles rausgekommen.
Ja.
Nee, zum Glück nicht.
Haben deine Eltern früher auch nicht eingesetzt, dieses Mittel, dass da die Elisabeth dann...
Nee.
Warst du schon immer die Elli?
Ich war Eli.
Eli?
Genau. Ich war als Kindergartenkind Lümpi. Ganz lange, ja, auf diesen tollen Bildern, wo da irgendwie krakel, krakel und drunter steht Löwe im Urwald und dann steht Lümpi... 1900, was weiß ich, was war das dann, 83 oder so. Und dann kam das in der Grundschule auf, Eli. Und dann war es irgendwann so, dass mich alle nur so genannt haben. Mhm. Und dann, irgendwann kam der Punkt als Schauspielerin, dass ich dachte, ich möchte diese Kräfte bündeln. Ich werde nur noch als Schauspielerin Elisabeth genannt und sonst bin ich nur Eli und ich will das zusammenbringen. Und dann habe ich auch beschlossen, mich als Schauspielerin nur noch Eli zu nennen.
Hat ja auch einen guten Klang, auf jeden Fall. Weil ich Familie angesprochen habe, ich bin fasziniert von deiner Geschichte. Einfach, weil ihr so eine große Familie seid. 7 Kinder. Du bist das 4. von 7. In der Mitte quasi platziert. Und auch noch Sternzeichen Waage.
Ja, sehr gut recherchiert.
War dann in deiner Familie das auch deine Rolle irgendwie auszugleichen zwischen den Polen? Oder ist es zu viel interpretiert?
Das kann man ja selber gar nicht so sagen, vor allem nicht, wenn man drinsteckt. Also im Heranwachsen hätte ich das nie so sagen können. Im Nachhinein weiß ich, dass ich schon ein Bindeglied war. Ich war immer die Jüngste der Großen und die Größte der Kleinen. So. Und habe da das Glück gehabt, auch alle mitzubekommen, weil als meine älteste Schwester ausgezogen ist, war die jüngste 2 oder 3.
Ja.
Und die haben sich gar nicht so im Alltag erlebt oder sind nicht zusammen aufgewachsen. Und da habe ich schon alle mitbekommen.
Ja.
Und deswegen vielleicht bin ich auch sowas wie manchmal das Verbindungsglied oder das Sprachrohr oder der Vermittler. Aber das hebt sich ja mit dem Alter eher auf. Jetzt sind wir alle Mitte 30 bis Mitte 50 und dann...
Wenn du sagst Sprachrohr und Vermittlerin, dann auch außerhalb der Familie? Also hast du die Rolle so ein bisschen mitgenommen ins Leben? Kann es auch in einem Theaterensemble mal sein, dass du die Rolle dann übernimmst?
Ich glaube, ich bin auf alle Fälle durch die Großfamilie gruppenkompatibel und kompromiss fähig oder das muss man lernen. In so einer großen Familie, wenn du zusammen irgendwas machen willst, dann musst du es lernen, Kompromisse zu machen, Dinge zusammenzubringen, sich auf irgendwas zu einigen. Ich glaube, das habe ich auch, vielleicht manchmal kommt es auch zu schnell aus, Tablett in der Produktion. Da muss ich mich manchmal richtig bremsen, dass ich das, glaube ich, nicht übernehme, weil manchmal ist es gar nicht erbeten oder gefragt, aber das ist so ein innerer Impuls zu sagen, okay, wie machen wir es jetzt? Wann fangen wir an? Wie managen wir das? Da gibt es eine Managerin in mir, absolut.
Und jetzt habe ich gesagt, 7 Kinder und ich bin selber kleiner Bruder, allerdings nur einer großen Schwester. Das war auch schon schlimm genug, aber ein Bub war dabei unter diesen 7. Also ein Junge und 6 Schwestern. Wo war der denn angesiedelt altersmäßig?
Der ist der Zweitälteste.
Der Zweitälteste. Mhm. Okay, dann geht's vielleicht noch, oder?
Für ihn.
Ja.
Ja, das müsste man ihn mal fragen. Er war für uns jüngere Schwestern natürlich immer der große Bruder, das Vorbild, der Lieblingsbruder. Das ist seine, wenn man jetzt das Positive beschreiben will, das ist er. Und aber dass es im Nachhinein für ihn auch, glaube ich, hart war, mit so viel weiblicher Energie aufzuwachsen und mit so viel weiblichen Themen, die dann natürlich bei uns mehr Raum hatten als seine. Da zoll ich ihm meinen totalen Respekt, dass er das so gut durchgehalten hat.
Ja.
Mit so viel Humor und mit so viel Liebe auch. Ich allen gegenüber.
Ich glaube aber, da kann man viel mitnehmen fürs Leben, oder?
Er jetzt?
Ja.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass wir ihm auch gut getan haben.
Mhm. Aber Familienausflüge bei euch, wenn man sich's mal bildlich vorstellt, dann, ich glaube, Fahrradtouren samstags waren Pflichtprogramm.
Mhm.
Da sind dann 9 Leute und das ist ja fast schon wie so eine Spitzengruppe bei der Tour de France, die da dann irgendwie loszieht. Das war schon, also für deine Eltern ja auch ein logistischer Aufwand, den sie da betreiben mussten. Habt ihr das als schwierig empfunden oder war das einfach, seid ihr da ganz easy reingewachsen?
Ich glaube, es hat viel mit Reinwachsen zu tun und auch mit dem, dass man natürlich sehr schnell mitbekommt, Mitverantwortung zu übernehmen. Mhm. Also für die dann zu helfen, die Kleineren mit anzuziehen oder die Fahrräder schon aus dem Haus zu tragen oder bei den Reisen die Fahrräder dem Vater anzureichen, wenn er auf dem Dach unseres Busses sitzt und dann auch noch die Fahrräder oben drauf montiert, weil die mussten ja dann auch mit. Wir waren schon eine sehr aktive Familie. Das heißt, natürlich war das ein immenses Logistikding für meine Eltern, aber es hat sich dann doch auch verteilt auf die, wir haben uns gegenseitig erzogen, angezogen, auch erzogen und Dinge abgenommen. So würde ich das beschreiben.
Und seid ihr beäugt worden, wenn ihr da als Großfamilie da wenn ihr dann den Biergarten erreicht hattet oder das Café?
Das ist schon öfter so gewesen. Es war ganz lustig, weil ich Jahre später, also weiß ich nicht, da war ich Ende 20, habe ich Urlaub gemacht in Österreich. Wir waren am Mondsee und wir waren da so auf einer Wiese, ganz normal baden, schwimmen. Und dann kommt eine Familie und ich fange an, ich habe mein Buch weggelegt und habe angefangen, diese Kinder zu zählen. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6 und habe nochmal gezählt und nochmal. Und habe dann erst gemerkt, wie viel das wirkt. Und das war eine ganz andere Familie und konnte dann rückwirkend verstehen, warum man einfach aufhört zu essen, wenn so eine Gruppe Mensch reinkommt, die sich auch alle noch ähnlich sehen. Wir haben, also wir Schwestern, uns wird immer nachgesagt, dass wir alle sofort erkennbar aus einer Familie sind. Und das ist natürlich ein wahnsinniger, genau, da würde ich auch aufhören zu essen und erstmal zählen. Als Kind hat es einen natürlich genervt oder angestrengt, weil man immer so einen Fokus gekriegt hat, den man erstmal gar nicht will und der ja mit einem selber auch nichts zu tun hat. Im Nachhinein kann ich das mit Humor sehen und sagen, ja, ich verstehe alle, die gezählt haben.
Das Schlimmste finde ich immer, wenn wir vorher von logistischem Aufwand gesprochen haben, ist Skifahren. Ich fand schon mit 2 Kindern immer wahnsinnig kompliziert Skifahren, bis die alle irgendwie ihre Anzüge anhatten und die Skistiefel, dann muss wieder einer Pipi und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Ihr wart nicht Skifahren,
nee,
oder?
Das hat aufgehört, weil ich weiß nicht, bei Kind 3 oder 4, ich bin schon nicht mehr Ski gefahren. Später die Kleinen sind dann wieder, aber in dieser ganzen Masse sind wir eher Fahrrad gefahren, wandern gewesen, am Meer gewesen, so.
Okay, aber du hast mal in einem Gespräch mit einem Journalisten die Energie deines Vaters so hervorgehoben. War er so einer, der da auch nie irgendwie an Energie verloren hat, obwohl die Anforderungen ja wahrscheinlich relativ hoch waren? Warum hast du das so hervorgehoben, die Energie des Vaters?
Weil das schon, das ist, also meine Mutter hat auch eine wahnsinnige Energie, aber er kam dann von der Schule heim, der war Lehrer, oder am Wochenende hat er sich nicht hingesetzt und sagt, ich mache nichts, sondern dann wurde ihm gesagt, am Samstag ist Familienausflug, weil ihm und auch meiner Mutter, glaube ich, klar war, wenn wir diesen Riesenverbund an Leuten ein Gefühl von Zusammengehörigkeit geben wollen, unter der Woche macht jeder sein Ding und wir haben unglaublich viele Aktivitäten gemacht und Musik gemacht und Sport und es war so jeder verräumt und unterwegs auf seinem Pfad. Und am Wochenende war ihnen wichtig, dass wir uns als Familie erleben. Und da war er schon der gesagt hat, los jetzt, es ist schon 8 Uhr, ihr liegt alle noch im Bett, was ist hier los? Und alle waren in der Pubertät natürlich. Oh ja. Ich, Papa, Mann, jetzt will ich mal ausschlafen und so. Aber also da war immer, der Tag ist schon, der Tag, die Sonne scheint, der Tag ist frisch, raus jetzt und so. Also es hat auch genervt, aber im Nachhinein bin ich ihm da sehr dankbar. Ja. Weil das ist für mich aufgegangen, was sie da gemacht haben, dass wir jetzt eben alle erwachsen sind und der Verbund für mich total spürbar ist.
Das heißt, der Zusammenhalt der Familie, der da vielleicht entstanden ist, der trägt bis heute?
Der trägt bis heute. Wir haben Weihnachten haben wir irgendwann beschlossen auszulassen, weil das Haus meiner Eltern nicht mehr groß genug war für uns alle. Vor allem die ganzen Angehörigen und Kindes- und Kindeskindern. Wir haben jetzt immer an Pfingsten ein großes Familienfest, weil das ist da gibt's einen Garten, da kann dann das Jungvolk draußen im Zelt schlafen, da hat man einfach mehr Möglichkeiten so. Und das ist total schön zu sehen, dass diese Feste mittlerweile auch für die nächste Generation ein totaler Fixpunkt im Jahr sind. Dass es wichtig ist, dass es stattfindet, dass sie sich drauf freuen. Da werden Geisterbahnen überlegt und irgendwie Spiele und Sachen. Also das ist total aufgegangen. Mhm. Und jetzt im Größer- und Älterwerden und auch im Älterwerden der Eltern geht es ja wieder darum, dass man total zusammen Entscheidungen fällt und fällen muss. Und da sind wir schon alle gemeinsam unterwegs. Mit allem, was es immer, ich meine, 7 Leute zu einer Entscheidung zu bringen.
Ja. Das ist
echt eine Herausforderung. Ja. Aber allein, dass wir es wollen, zeigt eben, dass wir das wir spüren.
Und die Rollen werden sich jetzt ja wahrscheinlich auch ein bisschen ändern. Ich meine, früher haben eure Eltern alles organisiert. Die werden jetzt älter. Vielleicht ist auch mal die Gesundheit ein Thema. Sprich, jetzt seid dann ihr, die sagen, so, an Pfingsten brauben wir irgendwie, was weiß ich, 7 Kästen Bier, 100 Liter Milch, keine Ahnung, eben die Logistik übernehmen. Da verändert sich ja dann auch was. Spürt ihr das auch gerade?
Ja, total schon. Klar, was auch gut ist, also dass man eben die entlastet und jetzt dürfen die sitzen, auf der Terrasse sitzen und das Essen ist aufgeteilt, jede Familie übernimmt ein Essen und so. Da gibt es jetzt schon einen guten Plan, wie wir das machen.
Mhm. Was hast du denn mitgenommen? Also du hast ja eine Tochter und eine Bonustochter, glaube ich, aus einer früheren Beziehung deines Partners. Mhm. Was hast du denn mitgenommen aus der Großfamilie jetzt in dein eigenes Mutter- und Familie-Sein? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, da das ist in direkter Linie, geht das weiter?
Ich glaube, dass ich mich in Gruppen total, das ist mein Wasser. Also wenn man sagt, man ist so, wo fühle ich mich zu Hause? Das ist mein Element, so große Gruppen und irgendwie zusammen was machen, da kenne ich mich aus. Und deswegen ist mir auch, dass wir sind jetzt eine kleine Gruppe von 4 Leuten, aber dass wir zusammen Zeit verbringen und so kitschig das jetzt klingt, uns spüren.
Ja.
Gerade in dem Alltag, wo eben alles sich so schnell verläuft, das ist mir total wichtig. Mhm. Das habe ich sehr mitgenommen. Und den Kontakt zu den ganzen Cousinen, Cousins, also den Kindern meiner Geschwistern, meiner Geschwister zu pflegen, das hat einen Wert für mich.
Mhm. Und interessanterweise hast du auch mal gesagt, dieser Wunsch, Schauspielerin zu werden, ist irgendwie auch aus dieser Großfamilie so entstanden. Das musst du mir erklären. Warum? Weil man da eh immer Publikum hatte und sagen konnte, da ist man eh immer am Agieren und dann geht's so weiter. Oder ich habe es nicht ganz verstanden.
Wo das für mich spürbar oder an was ich mich erinnern kann, dass ich als 4-, 5-Jährige die Sissi-Filme geguckt habe mit meiner Schwester zusammen. Und das kann nicht oft gewesen sein, weil die kamen ja damals linear. Also man hatte ja kein... und ich das aber so einprägsam fand und so großartig, diese Geschichte. Und natürlich im Nachhinein würde ich sagen, war es Romy Schneider und nicht die historische Figur, sondern die Romy Schneider, die mich da total in ihren Bann gezogen hat. Und ich habe mit meiner Schwester diese Szenen auswendig gelernt. Ich war 5 und sie war 8.
Und wer war Sissi und wer war Franz?
Ich war Sissi, natürlich. Und meine Schwester musste Franz spielen. Und wir haben also dann die Szenen im Stockbett, wenn Franz das Edelweiß pflückt im Gebirge, das war dann das Stockbett, und haben meine Mutter eingeladen. Und das war natürlich, da kann ich sagen, es war die Familie, die mir ein Ensemble Mitspieler zur Verfügung gestellt hat. Und auf die Idee mich überhaupt gebracht hat, zu sagen, wir proben das jetzt, wir spielen jetzt die Szenen. Wobei meine Schwester da genauso ambitioniert war wie ich. Also das war eine Leidenschaft von uns, das wirklich zu üben. Und wir haben uns Kostüme überlegt und alles. Danach weiß ich gar nicht, ob es so sehr aus der Familie gespeist war. Es war ja, da gab es ja auch Widerstand gegen meinen Berufswunsch.
Von den Eltern?
Ja.
Aus Sorge wahrscheinlich.
Ja,
dass natürlich nichts bei rumkommt.
Ja, und unbekannt. Es war ein unbekanntes Land für sie. Ja. Also die Musik war ihnen sehr viel vertrauter. Wir haben eben immer alle viel Musik gemacht. Und aber Theater und das Leben von Schauspielerinnen, wie das aussehen könnte, die Kombination mit Familie, geht sowas überhaupt? Kann man davon leben? Also ich verstehe das schon alles. Ja, es war auch trotzdem hart.
Ja, ja.
Dagegen sich durchzusetzen und da dran zu bleiben. Aber ich verstehe es.
Ja, würde mir auch so gehen, dass ich natürlich sagen würde, toll, also es ist ja auch bewundernswert, wenn man in diese Richtung geht, aber die Sorge ist natürlich immer da. Und dann frage ich sie gleich mal ab, die Sorge. Muss man sich Sorgen machen? Manchmal, ich meine, dein Partner ist auch Schauspieler. Und wäre es jetzt nicht besser gewesen, vielleicht ein Versicherungskaufmann oder Frau? Und also, ne, du weißt, was ich sagen will. Einmal ganz solide und dann einmal kreativ. Ich meine, man sucht sich ja nicht danach aus, aber...
Na, vom Sicherheitsgedanken oder sowas wäre es mit Sicherheit vernünftiger gewesen. Ich glaube, was man in dem künstlerischen Beruf immer umarmen muss, ist, dass der Blick in die Zukunft nicht so weit planbar oder schon fest oder festgelegt ist. So, ich weiß, was im nächsten Jahr passiert, aber was danach passiert, weiß ich noch nicht.
Ja.
Und das muss man aushalten, man muss sich vielleicht auch dran gewöhnen, man muss lernen müssen, ist falsch. Also mit der Zeit weiß ich jetzt, dass was kommt, dass es weitergeht und dass es auch ganz einen Reiz hat, dass es so in Bewegung ist und dass es eben nicht festgelegt ist, sondern dass genau das auch einen unglaublichen Raum aufmacht und Freiheit bietet. Und immer wieder, es kann in meinem Leben immer wieder was Neues passieren, ohne dass ich es jetzt schon weiß. Und das ist toll.
Ich glaube, du gibst ja auch, du hast auch eine Lehrtätigkeit. Mhm. Also du arbeitest mit jungen Schauspielerinnen und Schauspielern. Ist das auch ein Punkt, der da eine Rolle spielt, dass du vielleicht auch weitergeben kannst, dass man das schon abkönnen muss und auch sich daran gewöhnen muss? Du hast gerade gesagt, man kann sich daran gewöhnen, immer mit so einem Stückchen Unsicherheit auch zu leben. Oder ist das, geht's nur um das reine Spiel und nicht um das Leben der Schauspielerin?
Ach, ich glaube, das gibt man schon auch weiter, die Erfahrungen, die man gemacht hat in dem Unterricht oder in der Begegnung. Man sagt immer so, wenn dir was anderes einfällt, wenn du eine andere Option hast, dann mach die andere Option. Weil es können Phasen kommen, die echt hart sind und wo man auf sich zurückfällt und wo man nicht weiß, wie es weitergeht und wo der nächste Job herkommt. Aber wenn es keine Alternative gibt, dann volle Kraft voraus und dann mit aller Lust und mit aller Leidenschaft, die du hast in diesem Beruf. Und dann wird er dir auch das geben, was du da liebst. Und das ist ja eine große Liebe zu dem Beruf und zu der Tätigkeit, die mir die Kraft gibt, lustvoll immer noch ihn auszuüben.
Klingt jetzt auch so, als hättest du nie gehadert.
Wirklich mit dem Aufhören, über das Aufhören nachzudenken, habe ich nicht. Aber dass es Phasen gab in meinem Leben, wo ich dachte, boah, ach Gott, ich weiß nicht, ich kann nicht noch, habe ich die Kraft weiterzumachen, die gab es schon.
Mhm.
Also, die gibt es, ja. So ist es. Das ist dann, man sitzt da und sagt, und dann sich wieder zu besinnen auf das, was man liebt, auf den Inhalt. auf die Geschichten, auf die Figuren, sich mit Leuten zusammenzutun, selber was auf die Beine zu stellen. Und dann holt man sich wieder in die Kraft und dann kommt das Ganze wieder in Bewegung.
Wenn man dafür dann den Kopf und die Kraft hat. Also wenn das andere nicht zu lähmend wird, eben diese Angst vor dem Loch. Hat deine Tochter daran was geändert? Also sind die Ängste größer geworden mit der Geburt deiner Tochter, weil du dann natürlich vielleicht eine andere Form der Verantwortung natürlich auch hast? Da muss ja eine gewisse materielle Grundlage dann da sein.
Nee. Ich würde sogar fast sagen, andersrum. Sie hat mich auf eine Art effektiver gemacht, weil ich immer denke, die Zeit, die ich nicht mit ihr zusammen bin, die möchte ich voll nutzen, damit ich dann sagen kann, wenn sie aus der Kita wiederkommt oder wenn wir zusammen sind, bin ich voll für dich da und jetzt machen wir was zusammen. Und ich bin auf eine Art viel strukturierter, effektiver geworden in dem, was ich voranbringen will, was mich interessiert, mit welchen Leuten ich in Kontakt kommen will. Ich habe jetzt noch eine Ausbildung angefangen als Film- und Fernsehcoachin bei Sigrid Andersen, einer ganz tollen Coachin. Dass ich das noch parallel mit dem Beruf, den ich ausübe und mit dem Muttersein durchziehen, die Kraft habe, das hat auch mit meiner Tochter zu tun.
Also hat sich
mit meinen Töchtern.
Ja,
Bonus
genau.
Und, ja.
Bonustochter, nicht vergessen.
Absolut.
Schöner Begriff übrigens. Bonustochter.
Habe ich mir von den Schweden geklaut. Ich finde den auch super.
Die Schweden?
Die Schweden sagen, da gibt es eine tolle Serie Bonusfamilien, die ich sehr mochte. Und da habe ich dann das zum ersten Mal gehört und dachte, was für ein toller Begriff dafür.
Ja.
Stiefmutter ist ja furchtbar. Aber Bonusmama ist genau...
Stiefmutter ist durch jedes Märchen dermaßen diskreditiert.
Geht gar nicht. Ja. Aber das andere ist, greift das ganz gut, was es ist. Man ist ein Zusatz.
Ja. Dann, also du sagst, diese Ängste finanzieller Art oder was die Existenz angeht, da hat sich nichts geändert durch deine Tochter, im Gegenteil. Hat sich an den Inhalten was geändert? Also dein Umgang mit Inhalten. Jetzt bist du Tatortkommissarin. Da passieren schlimme Dinge in diesen Filmen. Und die gibt's natürlich auch im echten Leben. Aber wenn du dich jetzt mit einer Rolle auseinandersetzt, also ich kann, seit ich Kinder habe, ganz schlecht Filme gucken, in denen Kinder zu Opfern werden. Das
berührt einen gleich ganz anders.
Es berührt einen anders, es ist auch keinerlei Vergnügen mehr dabei, sowas anzuschauen. Wie ist es für dich, wenn du es spielen musst oder wenn du viel näher rankommst an solche Themen?
Es triggert mich anders, weil es nicht mehr nur sich speist aus der reinen Vorstellung, wie es ist, ein Kind zu haben, weil dem dann etwas passiert, sondern ich habe jetzt ein Kind und ich weiß, wie es sich anfühlt, Angst darum zu haben oder sich das... Das heißt, die Vorstellungsquelle ist eine andere, die ist viel realer. Es ist mir bis jetzt noch nicht passiert, dass ich was abgesagt habe oder dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr spielen, weil vielleicht ist es eher so, dass man die Trennung zwischen Beruf und privatem Leben klarer zieht. Und da, das sind ja manchmal kleine Rituale, die man sich ausdenkt, um das eine wirklich abzulegen und zu sagen, das ist nicht meins, das ist auch nicht mein Leben, das ist meins. Und da gebe ich mich jemandem zur Verfügung, damit er aus dem Papier lebendig werden kann.
Ja, was kann das für ein Ritual sein, dass du sagst, so, hier ist Eli, aber jetzt, Eli geht jetzt quasi zur Arbeit und verkörpert dann eine Rolle, hat dann mit diesem Thema auch nicht wirklich was zu tun. Keine Ahnung, setzt ihr einen Hut auf? Oder?
Naja, man kann ganz banal ist es ja, wenn man das Kostüm anziehen und ausziehen bewusst vollzieht, kann das schon sein. Wenn man etwas wie einen Ring oder man kann manchmal mit Gerüchen, mit Parfüms arbeiten oder so, da ist in der Fantasie und der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich glaube nur, es geht um die Bewusstheit, dass man den Vorgang bewusst vollzieht. Und dann kann man sich davor besser schützen, dass es einem ins Private rein...
Und das funktioniert auch?
Ja, ich stocke ja. Es funktioniert manchmal, man kann es es geht ja allein schon darum, dass wenn du dich inhaltlich mit etwas sehr intensiv beschäftigst, das ist wie wenn Frauen denken, dass sie schwanger sind, dann sehen sie plötzlich lauter Schwangere in der Stadt. Das kennt man ja. Oder und genauso ist, wenn man mit einem Thema intensiv in Kontakt ist, fallen einem die Dinge mehr auf. Das heißt, natürlich rutscht es einem näher, aber man kann es ist nicht das eigene. Es ist es einfach nicht.
Aber sprich, es gab jetzt auch, du machst jetzt 10 Jahre schon den Franken-Tatort. Ne?
Wahnsinn.
Ja, tatsächlich Wahnsinn, weil man immer noch das Gefühl hat...
Wir sind so am Anfang.
Ihr seid am Anfang, ja, genau. Aber gut am Anfang. Also ich ich schaue sehr gerne, muss ich sagen. Das gesamte Team, gibt es ja auch Veränderungen, können wir auch gleich drüber sprechen. Aber du hattest jetzt da thematisch noch nie das Gefühl, das ist jetzt, geht über Grenzen, die ich eigentlich für mich gezogen habe. Das gab es also noch nicht.
Nee, das gab es noch nicht. Mhm. Ich überlege gerade, es gab den einen Fall, wo der Junge im Schrank die Tür nicht mehr aufgekriegt hat. Und das ist natürlich, und da war ich aber zum Beispiel noch nicht Mutter. Deswegen überlege ich gerade, ob das anders gewesen wäre. Aber nein, gab es noch nicht.
Ich konnte den neuen Tatort schon gucken, den neuen Franken-Tatort. Trotzdem heißt er. Eine sehr intensive Geschichte. Mhm. Wir dürfen natürlich oder wollen nicht zu viel verraten, aber ein Häftling stirbt, bringt sich um in Haft. Klar, Häftling in Haft. Also bringt sich um und das Ganze bekommt dann eine ganz unheilvolle Dynamik. Zwei Familien werden da eigentlich ins Unglück gestürzt, auch wenn das alles natürlich eine tragische Vorgeschichte hat. Ich fand es sehr, sehr spannend zu gucken und auch so ein bisschen beklemmend, was da passiert und wer nicht aus welcher Haut heraus kann. Hast du ihn schon komplett gesehen?
Ich habe ihn schon gesehen, ja.
Und?
Mir geht's auch so. Ich finde ihn sehr... intensiv, ich finde den Titel so schlau.
Mhm, tatsächlich.
Ja. Genau, weil er genau das in einem Wort zusammenfasst, worum es so oft geht, ein Trotzdem entgegenzusetzen. Und diesem Strudel, den da mitzukriegen, in den diese Familien geraten. Und man sitzt da und denkt, wie ist das anzuhalten, was hier passiert? Mhm. Das ist wahnsinnig intensiv spannend, hat mich beim Lesen damals schon sehr reingezogen und dann auch beim Gucken jetzt.
Ja. Und deine Wanda Goldwasser macht gut mit, ist wie immer die wirklich die Informationen ranschafft, die schnell ist, die auch spät nachts noch recherchiert und Dinge auf den Punkt bringt. Und sehr schön, dass du da einmal sogar sagen darfst, da wirst du gefragt, wo hast du jetzt um 23 Uhr noch die Informationen her? Und dann sagst du ganz cool, das fränkisches ist das fränkische Erbgut.
Natürlich,
das fränkische Erbgut. Das fand ich witzig, weil du ja tatsächlich eine echte Fränkin bist. Deine Großfamilie ist in Bamberg groß geworden oder hat sie, ja doch, sie, die Familie ist da groß und größer geworden und du hast deine Kindheit dort verbracht. Was verbindest du mit Bamberg?
Es ist eine traumhafte Stadt.
Ja.
Ich habe als Kind immer, ich bin da groß geworden und dann bin ich in andere Städte gefahren, habe mich gewundert, warum die nicht so aussehen. Mhm. Für mich war das so eine Selbstverständlichkeit. Ich dachte, alle sind so diese unglaublich vielen Fachwerkhäuser, dieser geschlossene, alte Kern. Es ist für mich jetzt immer noch so, wenn ich da hinfahre, dass ich habe immer das Gefühl, das ist jetzt sehr persönlich quasi. Bamberg ist natürlich modern, aber für mich laufen die Uhren da immer noch anders. Und man kann in diesem Fluss, man geht in den Park, man kann in den Fluss baden gehen, man geht schön fränkisch essen, man setzt sich abends vor dem Dom ist die Residenz und da ist ein großer Platz und da sind große Treppen und die Stufen werden im Sommer unglaublich schön warm und dann sitzt man da abends, nimmt sich eine Weinflasche mit und sitzt da und guckt einfach dieses Ensemble an, was unfassbar ist, wirklich. Der Dom, die alte Hofhaltung, die Residenz. Also es gibt viele, viele Lieblingsorte, die ich, wenn ich da bin, besuche. Es gibt Freunde noch, ich mache da sehr, sehr gerne Urlaub und lasse meine Seele baumeln, wie man so schön sagt.
Das gelingt
da total. Ja. Spiele auch jetzt wieder Theater. Ich habe ja da auch angefangen, quasi vor der Schauspielschule. Also Bamberg verbinde ich viel mit.
Ja. Und es ist wirklich, ich habe Bamberg schon mal besucht und das war wirklich auch einfach platt, wie schön so eine Stadt sein kann. So ein bisschen wie Heidelberg zum Beispiel, wo man auch sagen muss.
Erfurt hat auch Ähnlichkeiten, finde ich.
Da könnte man auch direkt den Mittelalterfilm drehen eigentlich.
Waren ja jetzt auch schon ganz viele, ne? Ja. Musketiere, es wird jetzt immer mehr gedreht.
Ja. Da passt es wirklich hin. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe in Bamberg nur einen Fehler gemacht. In einer. Ich habe nicht drauf geachtet, in welche Kneipe wir gegangen sind. Ein bisschen erschöpft vom Sightseeing und habe dann ein Bier bestellt und habe gesagt, ein schönes Bier, aber alles nur kein Rauchbier. Und wir waren in der Rauchbierkneipe schlechthin. Schlenkerla. Und ab da bin ich natürlich mit Eiseskälte bedient worden. Ich finde Rauchbier, mir schmeckt das einfach nicht. Ich finde es ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ausgerechnet dort zu sagen, bringen Sie mir ein schönes Bier, aber alles außer Rauchbier war natürlich ein kompletter Fauxpas. Ein mega Fettnapf. Ich weiß nicht, ob die mich nochmal reinlassen.
Ach, probier's nochmal.
Ja, hab's schon probiert. Nee, ist wirklich schön. Und ich sehe ja, dass es dich, also dass da eine große Verbindung für dich noch da ist. Aber kommen wir nochmal zurück zum Tatort. Dagmar Manzel hört auf. Das ist der 10. Tatort, quasi Jubiläumstatort, und sie hört auf als Hauptkommissarin.
Paula Ringelhahn.
Paula, ich will immer Ringelblum sagen. Ringelhahn, genau. Ein großer Verlust, wie ich finde, als Zuschauer. Mhm. Wie ist es denn hinter den Kulissen? Wie geht's euch denn damit?
Ja, das ist ein großer Verlust. Und die wird mir sehr fehlen, weil es nicht nur toll war, mit ihr zu arbeiten und vor der Kamera zu stehen, sondern auch hinter der Kamera und abends noch ein Bierchen zu trinken und sich zu unterhalten und die Zeit zusammen zu haben. Weil es einfach, sie ist ein ganz besonderer, toller Mensch.
Ja.
Und das wird mir fehlen. Ich mochte unsere Frauen-Connection da auch immer sehr gerne in dem Team. Ja, und gleichzeitig verstehe ich, dass sie sagt, sie hat Lust auf neue Dinge und sie ist ja unglaublich umtriebig und inszeniert jetzt an der Komischen Oper und ihre ganzen Pläne, die sie hat. Und es wird bei uns, es geht weiter.
Ja.
So. Und das mit einem weinenden Auge, man kann das gar nicht vergleichen. Irgendwie auf eine Art habe ich das Gefühl, es fängt was Neues an und gedanklich ist sie mit dabei. Aber
weißt du denn schon, ob es Veränderungen gibt? Ich habe jetzt bei
also
den Kollegen
11.,
vom BR nicht angerufen. Aber
den wir jetzt drehen im November, wird erstmal Felix Voss alleine ermitteln mit meiner tatkräftigen Unterstützung. Und dann wird man sehen. Dann wird
spekulierst du auf eine Beförderung?
Also sicher.
Ja,
mal gucken, was passiert.
Aber du hättest nichts dagegen, noch ein bisschen mehr.
Naja, befördert werden, Wandergoldwasser war immer sehr, ist eine gute, ehrgeizige Arbeiterin. Ja. Also die ist bestimmt ready.
Mhm. Da sind Rolle und Schauspielerin eins, oder?
Ja,
in ihrem Ehrgeiz.
Also genau. Wir werden sehen. Ich bin gespannt.
Ja. Also wir würden uns freuen, wenn du da quasi jetzt mehr an die Seite von Fabian Henrichs, ein fantastischer Schauspieler, macht wahrscheinlich auch mit ihm unglaublich Spaß, also der den Felix Voss spielt.
Mhm.
Wir als Zuschauer können uns das gut vorstellen.
Sehr schön.
Ja. Einmal im Jahr ist der Franken-Tatort. Mhm. Das ist für dich natürlich schon mal so ein Stückchen Sicherheit. Wir hatten ja vorhin mal gesprochen über die Sicherheit und den Blick ins nächste Jahr. Und man weiß nicht so richtig. Ist natürlich gut, wenn man so ein paar Korsettstangen hat, oder?
Korsettstangen ist eigentlich ein schönes Wort. Und es ist natürlich auch ein Wiedersehen immer in das Vertraute, was sich aber trotzdem weiterentwickelt. Und es hat irgendwie auch einen Reiz, dass man über so eine lange Zeit Figuren entwickeln kann und so. Genau, das ist toll. Und gleichzeitig ist es auch schön, dass mich das nicht so bindet. Ich kann nebenher noch ganz viele andere Sachen machen. Ich spiele ja viel Theater auch in München. Und Wunsiedel habe ich gespielt und spiele jetzt wahrscheinlich wieder nächstes Jahr dort. Also es gibt auch für schöne andere Projekte Raum und Platz.
Wunsiedel.
Ja.
Magischer Ort für dich. Da hast
Warst du
dein...
mal da?
Nein, ich war nicht dort, aber ich weiß, dass du dort deinen Partner kennengelernt, lieben gelernt.
Ja.
Oder?
Ja.
Und ihr habt eure Tochter sogar dann nach der Luisenburg dort benannt?
Ja, so. In einem schwachen Moment. Nein.
Ja?
Nein, ein bisschen kitschig. Nein, wir haben...
Alma Luise.
Ja, Alma Luise, ja, genau.
Ja,
ja, wir haben es schon. Das war so ein bisschen eine Reminiszenz an das, dass wir uns da kennengelernt haben.
Ja, ist in Oberfranken und, glaube ich, wirklich eine der ältesten Freilichtbühnen,
ich glaube,
kann man
älteste.
Sagen. Die älteste sogar. Sieht auch beeindruckend aus. Also Bilder habe ich mir schon angeschaut. Und für dich dann wirklich ein besonderer Ort. Ich habe mir da, als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mir die seltsame Frage gestellt, wo kann man sich denn besser verlieben als Schauspielerkollegen? Vor der Kamera oder auf der Bühne?
Spontan würde ich sagen, auf der Bühne hat man mehr Zeit, um sich kennenzulernen.
Ja.
Weil da ist man diese 6 Wochen Probenzeit zusammen und verbringt viel Zeit miteinander. Und dann hat man die Vorstellungen, die ja meistens auch dann nochmal 20, 22 Stück.
Mhm.
Stück. Klingt wie so,
ja, so nach Ware.
Gern 22 Stück. Und beim Drehen ist es je nachdem, wenn man die absolute Hauptrolle hat, ist man jeden Tag da. Aber wenn man so eine Mittelrolle hat, ist man ja 6-7 Tage da. Dann kommt man dazu, in diesen steigt auf dieses Schiff und fährt dann mit dem kleinen Beiboot wieder weg und begegnen sich gar nicht so intensiv.
Ja.
Es sei denn, es ist eben auch der Hauptpartner und die beiden haben alle Szenen miteinander. Dann ist es gleich. Deswegen war es auf der Bühne jetzt, ja, die hat uns das so bereitet.
Ja. Also halten wir das mal fest als vorläufige Antwort, dass man sich auf der Bühne oder während einer Theaterproduktion vielleicht eher näher kommen kann. Hat bei euch ja wunderbar funktioniert, weil du vorher gesagt hast, wenn man so einmal im Jahr zusammenkommt und das ein schönes Gefühl ist. Du hast ja auch in den Eberhofer-Krimis mitgemacht, diesen wunderbar schrägen Film, da bist du die Jessie.
Yes.
Macht auch wahrscheinlich einen Riesenspaß. Ja. Also wenn ich mir dieses Ensemble angucke, das muss Spaß machen.
Ja, das ist de facto so. Ja. Das macht einfach großen Spaß.
Ja, ich glaube, du hast
dieser Junggesellinnenabschied von Susi, angefangen vom Brautladen, wo sie da steht und immer rauskommt. Und wir sitzen alle bis hin zu dieser Party mit den Herren, die uns eingeseift haben, bis hin dann zu dieser Fahrt durch München in der Stretch-Limousine das war wirklich großartig.
Mhm. Re-Ragout-Rendezvous war der letzte, ne?
Mhm.
Der aktuelle, auch wieder ein wirklich ein großes Vergnügen, großes schräges Vergnügen.
Ja, ich mag das auch. Ich finde, das ist, was die da hinkriegen, wie viele Leute, wie viel gute Energie die verströmen und auslösen durch ihre Filme, das finde ich sensationell.
Ja. Also, den kann man sich nochmal angucken mit dir. Jetzt aber erstmal den Tatort. Trotzdem heißt er. Und du hast ja gesagt, dieses Wort passt so toll auf die Geschichte. Und warum das so ist, das sollte man sich unbedingt angucken. Entweder im ersten oder dann in der Mediathek, wenn man Sonntagabend keine Zeit hat. Eli, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Danke auch.
Dass du dich hast löchern lassen von mir. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und wünsch dir alles Gute für die Zukunft. Halte die Ungewissheit, die es manchmal gibt in deinem Beruf, weiterhin so gut aus.
Das werde ich.
Dankeschön.
Danke auch.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.